Wir sind ja in der Bergpredigt immer noch in diesem großen Block von Matthäus 5. Und der Herr Jesus schließt es ab, nachdem wir das letzte Mal das mosaische Gesetz betrachtet haben. Und das ist jetzt praktisch ja, die Nachlehre über die Praxis von dem, was wir das letzte Mal uns angesehen haben vom mosaischen Gesetz. Denn er sagt jetzt, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das ist eigentlich eine der radikalsten Aussagen, die es gibt. Die Pharisäer waren zusammen mit den Sadduzäern und den Essenern, das war die geistliche Elite zur Zeit Jesu. Die Pharisäer war sogar die strengste Richtung, wobei wir da streiten können, ob die Essener noch strenger waren, aber Pharisäer galtet als die Hüter des mosaischen Gesetzes. Und es waren wirklich Spezialisten der Bibel, genauso auch die Schriftgelehrten, egal ob die jetzt aus der Ecke der Sadduzäer kamen, egal wo sie herkamen, es waren alle Leute, die sich in gewisser Weise der Bibel ausgekannt haben. Und die waren alle so, dass sie ihre Gerechtigkeit nach einem System hatten. Und das ist ein Riesenproblem im Reich Gottes. Wenn wir heute das betrachten, was der Herr Jesus hier gemeint hat, er sagte also hier nicht, ihr braucht eine andere Gerechtigkeit als die der Schriftgelehrter und Pharisäer. Also Schriftgelehrter war links, Pharisäer war rechts, also beide Gruppen. Aber er sagt hier ganz einfach, das, was die hattet, muss weit übertroffen werden. Und er sagt ihnen klipp und klar, keiner von denen kommt in den Himmel. Er sagt klipp und klar, da kommt keiner in den Himmel mit ihrer Gerechtigkeit. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem für uns heute, jetzt könnte man sagen, ja, das waren die Pharisäer, die Sadduzäer, aber das ist das System, das ist das Problem. Das ist ein geistliches System. Man verlässt sich auf das System und dass man durch das gerettet wird. Wisst ihr, das hast du heute auch in anderer Gestalt, aber du hast genau das gleiche Prinzip. Und du hast Leute, die verlassen sich drauf, wenn ich mit denen schon geredet habe, die sagen dann, ja, ich habe mich bekehrt, hier so und so und so. Ich habe die Hand gehoben in der Evangelisation. Ich habe meine Sünde vom Seelsorger bekannt. Er hat mir das Heil, also praktisch die Errettung zugesprochen und lauter solche Dinge. Das sind alles Systeme. Wisst ihr, die Bibel geht von was völlig anderem aus. Und das werden wir jetzt sehen, was der Jesus hier meint mit dieser Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, zum Beispiel das Problem der Pharisäer war Philipper 3,9. Und er sagt hier, der entscheidende Punkt, wo Paulus, der ja ein Pharisäer war früher, was er sagt, das Wichtigste, und im Vers davor sagt er sogar, dass alles andere Dreck war, also außer Lehre. Er will Christus gewinnen, kostet es, was es wolle. Und jetzt sagt er, und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Wisst ihr, wenn man das jetzt ganz, ganz nüchtern sachlich liest, dann sind hier zwei zentrale Aussagen, die die entscheidende Rolle spielen. Er sagt einmal, ich muss in Christus sein. In Christus zu sein, das ist eindeutig 1. Korinther 12, 13, wir werden in einem Geist zu einem Leib getauft. Bei der Wiedergeburt werde ich in den Leib Christi hineingefügt und ab der Sekunde bin ich gerettet, ein Gotteskind, habe den Heiligen Geist, bin gewaschen in Jesu Blut, bin in die himmlischen Orte versetzt und gehöre zum Reich Gottes und bin in Christus. Das ist meine Stellung. Das ist mal das, was er sagt. Und jetzt erklärt er hier etwas, und das ist ganz wichtig. Er sagt, das alles, auch die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die kommt durch den Glauben Christi. Es ist eine Gerechtigkeit, die Gott selber geschaffen hat. Die kommt vor Gott, nicht vom Menschen. Und ich kriege sie durch Glauben. Und mit diesen drei, vier Sätzen hast du das gesamte Evangelium, da kannst du jede Irrlehre alles zerstören. Absolut. Mit diesen Tatsachen. Also nochmal, die Tatsache ist, ein Mensch wird in Christus hineingetauft. In dem Moment ist etwas passiert. als er im Glauben der Jesus angenommen hat, hat er diese Gerechtigkeit praktisch bekommen, aber diese Gerechtigkeit hat mit ihm nichts zu tun. Diese Gerechtigkeit kommt von Gott, die hat überhaupt nichts zu tun. Wisst ihr, es gab teilweise Lehre, da hat man gesagt, eine Wiedergeburt geschieht, ich habe das selber noch live erlebt, da fängt der Mensch an, Gott ernstlich zu suchen, fängt an, sein Leben aufzuräumen und irgendwann bricht er dann, wenn er hier wirklich anfängt, ernst zu machen und aufzuräumen, bricht er zur Wiedergeburt durch. Das ist genau das System, mit dem man in die Hölle fährt. Das ist genau das System der Pharisäer, das ist genau das System der Sadduzäer. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge vom Teufel. Also die Bibel sagt was völlig anderes. Sie sagt praktisch, du hast mit der Gerechtigkeit gar nichts zu tun, sondern der Sekunde, wenn du in Christus bist, wenn du den Herr Jesus aufnimmst im Glauben, bekommst du etwas, das Gott praktisch hat und nicht wir. Und da hast du nichts mit zu tun. Das hat mit dem mosaischen Gesetz nichts zu tun. Wir haben ja gesagt, ich bin tot für das mosaische Gesetz. Sondern du bekommst es. Und dann erst stelle ich aufgrund der Schrift fest, was ist eigentlich mit mir passiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich tue nichts zu dieser Gerechtigkeit. Ich tue Buße. Das heißt, ich ändere meine Einstellung, wenn Gott mich durch den Heiligen Geist mahnt. Und dann, wenn der Heilige Geist sagt, jetzt musst du den Herr Jesus im Glauben annehmen, dann tue ich es einfach. Das ist das, was von Gott her erwartet wird als Reaktion auf sein Handeln. Und das führt dann auch zu einem Durchbruch. Aber mit der Gerechtigkeit hat das zuerst schon mal gar nichts zu tun. Ich muss nichts Gerechtes tun. Aber wir werden gleich sehen, müssen uns das jetzt näher ansehen. Dieses Wort hier in Philipper ist eine ganz zentrale Aussage, aber Römer 10, die ersten vier Verse, sind fast noch zentraler. Da kommt wieder der alte Pharisäer, der Paulus, und sagt, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott ist für Israel, dass sie gerettet werden. Also er sagt jetzt klipp und klar, wisst ihr, ich hatte vor vielleicht 20 Jahren, 25 Jahren hier in der Gemeinde Auseinandersetzungen mit dem Israel-Missionswerk, ich könnte euch die Namen sagen. Da ging es einfach darum, die haben praktisch gelehrt, wenn du ein Jude bist, vom Blut her, also ein geborener Jude, und du vollziehst die Alia, du gehst nach Israel zurück zu Deutsch, dann ist das schon eine Rettung. Die Bibel sagt klipp und klar, es gibt für einen Jude, egal wo der ist, ob der in Israel ist, ob der neben der Klagemauer wohnt, ob der in Mea Shearim wohnt, das spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt für ihn keine Rettung. Da kann der strengste oder strenge Orthodoxe sein, sind die heutigen Pharisäer. Es gibt keine Rettung. Jetzt erklärt Paulus. Er sagt, denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Da steht im Griechischen Epignosis, also Vollerkenntnis. Sie haben keine Vollerkenntnis. Das heißt, sie haben das Entscheidende nicht erkannt. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Es ist für uns Gläubige auch wichtig, für die Praxis, für den Wandel, für die Nachfolge, dass wir die Gerechtigkeit Gottes erkennen, dass wir verstehen, was bei unserer Wiedergeburt passiert ist. Und jetzt sagt er, und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, so haben sie die Gerechtigkeit Gottes oder haben sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen, sie haben sie praktisch verworfen. Und jetzt sagt er nochmal ganz klar, denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Also wieder der gleiche Gedanke, ich glaube an der Herr Jesus, nehme ihn im Glauben auf, werde durch das wiedergeboren, werde in der Heilige Geist getauft, nämlich in der Leib Christi hinein, und derselbe Sekunde bin ich tot fürs Gesetz. Wisst ihr, und das ist die Regel. Also nochmals, wenn es um die Gerechtigkeit Gottes geht, gibt es kein System, gar keins. Werdet das nachher sehen. Also das Wort Gerechtigkeit, das heißt die Kaiosyne. Das ist ein weit gefasstes Wort, das hat mit Recht zu tun. Gerechtigkeit, zum Beispiel ist das die Eigenschaft des Richters, Rechtssatzung, Rechtsgrund, Rechtsanspruch, Forderung von Gott, von Menschen verlangte Eigenschaft, gerechte Strafe, Urteil, Recht, gerechte Handlung, Verdienst, gerichtlicher Ausdruck, Geltendmachung des Rechtes, gerichtliche Vorladung, Bestrafung, Anspruch, Gutdenken, Willkür, Zurechtweisung, Erfüllung göttlicher Rechtsordnung, Leitmotiv der Lebensführung, macht das besondere Streben des Menschen aus, Wesensmerkmal des Glaubens. Also bei Gerechtigkeit geht es auch um Gericht. Ist ganz wichtig, da geht es um Gericht. Ist eigentlich ein Ausdruck, der mit dem Recht zu tun hat, mit der Gerichtsverhandlung. Wisst ihr, jetzt kommt natürlich die Endzeit. Und in der Endzeit kommt der Teufel, der Lügner von Anfang an, verdreht alles. Wisst ihr, jetzt hast du plötzlich Leute, die vollkommen gottlos sind. Und die sprechen von Gerechtigkeit, von Bewahrung der Schöpfung und packen die Gerechtigkeit in andere Dinge ein. Und damit ist Gerechtigkeit was völlig anderes. Die meinen jetzt mit Gerechtigkeit praktisch völlig gleich. Das ist was völlig anderes. Wir sind gerecht, indem wir alle gleich behandeln. Das hat sich festgesetzt in der deutschen Sprache. Gerecht ist, wenn wir alle gleich behandeln. Biblisch was völlig anderes. Und mit dem nichts zu tun. Wisst ihr, jetzt müssen wir einfach lernen, nicht zu denken wie diese Welt, sondern zu denken, wie die Schrift denkt. Und da sagt die Bibel jetzt zum Beispiel in 5. Mose 32, 4. Ich muss dazu sagen, ich lese nicht alle Stellen. Ihr könnt es nachstudieren. Ich ziehe jetzt die wichtigste raus. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, und das ist ein zentraler Punkt, Gerechtigkeit oder dass er gerecht ist und gerecht handelt, ist eine Eigenschaft Gottes, das gehört zu seinem Charakter. Und in 2. Chroniker 12, Abvers 5, ich lese ab dem B-Teil, ihr habt mich verlassen, darum habe ich auch euch verlassen und in die Hand Sisaks gegeben. Da demütigen sich die Obersten Israels mit dem König und sprachen, der Herr ist gerecht. Man könnte es auch anders sagen. Der Herr hat Recht. Und als der Herr sah, dass sie sich demütigten, da ging das Wort des Herrn an Schemaja folgendermaßen. Sie haben sich gedemütigt, darum will ich sie nicht verderben, sondern ich will ihnen ein wenig Rettung schaffen, sodass mein Zorn durch die Hand Sisaks nicht auf Jerusalem ausgegossen wird. Wisst ihr, jetzt kommt was ganz Interessantes. Sie akzeptieren Gott als gerecht. Sie sagen praktisch, wenn du das jetzt genau nimmst, er sagt doch hier ganz radikal, ihr habt mich verlassen, darum habe ich euch verlassen. Und jetzt gehen die nicht hin und jammern und sagen, du bist gerecht. Dein Rechtsspruch, dein Urteil über uns ist Recht und sofort hilft ihnen Gott. Mutter, das ist ein Anerkennen, dass das, wie Gott richtet, wie er das Urteil spricht, wie er handelt, richtig ist, dass man das akzeptiert. Das geht schon ganz stark in die ursprüngliche Bedeutung. Jetzt geht halt die Bibel hin und sagt zum Beispiel in Psalm 11, 7, und das ist ein zentraler Punkt, der eine ganz große Rolle spielt, und ich denke, da muss man einfach nüchtern sein. Denn der Herr ist gerecht. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Aussage. Er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Gott liebt also Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist nicht nur das Wesensmerkmal Gottes, sondern er liebt es. Das ist was ganz Wichtiges, wo im Ganzen, was Gott tut, eine riesige Rolle spielt. Und in Psalm 45, 8 zum Beispiel sagt er, du liebst die Gerechtigkeit und hasst die Gesetzlosigkeit. Jetzt kommt der ganz zentrale Punkt. Er stellt jetzt Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit gegenüber. Das eine liebt er, das andere hasst er. Und jetzt siehst du, dass Gott in seinem ganzen Tun, in allem, was er macht, hier von dieser Wesensart, die er hat, ausgeht. Und zwar in Zephania 3, Vers 5 heißt es, der Herr ist gerecht in ihrer Mitte, er tut kein Unrecht. Jeden Morgen stellt er sein Recht ins Licht. Er lässt es an nichts fehlen. Merkt ihr wieder, der Grundgedanke, der dort drin steckt, es geht um das Gerichtsurteil, um das Recht, das Gott spricht. Das ist Gerechtigkeit. Es geht nicht darum, dass man alle in dem Fall jetzt so behandelt, wie wir es uns vorstellen, dass natürlich Gott mit dieser Gerechtigkeit alle gleich behandelt, ist wieder was ganz anderes. Aber Gerechtigkeit heißt nicht, dass man neutral in irgendeiner Art jeden gleich behandelt, sondern die Gerechtigkeit der Bibel heißt, Gott spricht ein Gericht, Gott spricht ein Urteil, Gott sagt, wie man gerettet wird. Gott sagt, wie ich der Verdammnis entkomme. Gott schafft etwas in seiner eigenen vollkommener Gerechtigkeit. Und der, wo das annimmt, der ist vor Gott gerecht. Und der, wo es nicht annimmt, ist nicht gerecht. Und gerecht heißt, ich habe mir das einmal gemerkt als ganz junger Gläubiger. Gerecht vor Gott heißt, ich bin wie beim Urteil, wo ich einen Freispruch habe. Es ist, wie wenn ich nichts getan hätte. Wisst ihr, das ist Gerechtigkeit. Ich habe nichts getan. Ich bin vollkommen frei. Ich bin durchs Blut Jesu, durch die Wiedergeburt, durch die Errettung vor Gott so, dass er mich sieht, wie wenn ich nichts getan hätte. Das Urteil lautet Freispruch. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Und das geht's. Jesaja 26,9. Meine Seele verlangt nach dir in der Nacht, ja, mein Geist in mir suchte dich, denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wisst ihr, das ist so einfach. Die Leute jammern, du musst auch mit den Leuten reden, wenn ich jetzt auf die Konferenz bin. Natürlich, viele Leute jammern wegen der Gesetzlosigkeit, wegen der Ehe für alle, wegen all diese Dinge, die jetzt kommen, die gegen die biblische Lehre sind. Und die haben ja recht, aber das Grundproblem ist, es ist nicht das Problem, sondern das ist ganz einfach. Gott richtet. Das heißt, Gott straft die Sünde und er muss die Erde richten. Er muss sie strafen, dass sie Gerechtigkeit lernen. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes, nicht der andere. Wisst ihr, es ist so, ich habe mal einen Leserbrief geschrieben im Zack, da habe ich geschrieben, die ganze Gerichte, die über uns hereinbrechen. Wisst ihr, wir haben das ja gar nicht begriffen. Das Geld ist kaputt. Natürlich sagt es keiner. Die ganze Wirtschaft ist krank. Wisst ihr, ich sage es mal vorsichtig, die westliche Welt, die einmal geblüht hat, die geht runter. Ihr müsst mal gucken. Öl, unsere ganze, sagen wir, Technik basiert auf Rohstoffen, auf Öl und so. Es geht alles zu Ende. Es geht aus. Gell? Jetzt versuchen wir verzweifelt, was anderes zu machen. Jetzt kommt plötzlich eine neue Nation, die uns mit links überholt für ihre Masse her. China. Wisst ihr, und ich habe mal einen Vortrag gehört, da haben wir erklärt, wie die Chinesen ihre Kinder erziehen. Entschuldigung, da sind wir verwahrloste Dilettanten gegenüber das, was ein Chinese macht. Gut, ich möchte kein Kind sein bei einem Chinese. Die trimmen die Kinder. Da gibt's nichts, dass man sagt, ich habe jetzt keine Lust, in die Schule zu gehen. Das gehört da dazu. Die werden getrimmt wie Maschinen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wisst ihr, die schaffen ihre Elite. Die schaffen lauter Leute, die knallhart sind und voll Zucht. Und jetzt treffen die auf ein vollkommen verwahrlostes westliches Wirtschaftssystem. Wo jeder tut, was er will. Wo nichts mehr passiert. Wo dann letztendlich fast wie im Kommunismus die oberste Führungsschicht praktisch zu Millionären oder Milliardären werden, die andere geht fast zugrunde. Das ganze System ist ja immer gleich. Und jetzt muss man das ganz nüchtern sagen, Gott richtet die Erde, er richtet die Menschen, er gibt sie dahin. Sie haben ihn gelästert, sie haben alle seine Gebote über Bord geworfen, sie haben seinen Sohn gelästert, jetzt gibt sie Gott dahin. Wisst ihr, müsst ihr mal gucken. Auch die Krankheiten, auch die Islamisierung, alles das. Wir haben ja auch Völkerwanderung, ist euch das klar? Wenn ihr in der Geschichtsstunde von der Völkerwanderung gehört habt, wir haben heute Völkerwanderung, die ist viel größer. Wir haben eine vollkommene Zerstörung der Identität von Völkern. Wir haben eine Zerstörung der westlichen Kultur. Wir haben eine Zerstörung. Gott gibt uns dahin. Er liefert uns dem aus, er liefert uns im Islam aus, er liefert uns die Terroristen aus, er liefert uns den Kriegen aus, er liefert uns fast allem aus, was man sich vorstellen kann. Das Einzige, was wir nicht haben im Westen, ist der Hunger. Aber so schauen wir alles. Wisst ihr, da ist alles da und das ist ein Gericht. Und dieses Gericht kommt von seiner Gerechtigkeit. Weil Gott sagt, was recht ist. Wisst ihr, ich kann doch nicht sagen, jetzt sind alle verdorbt, jetzt sagen wir einfach per Gesetz, jetzt ist die Verdorbnis der Normalfall. Entschuldigung, der Einzige, der in diesem Universum sagt, was Sünde ist, was Recht ist, was nicht Recht ist, was zu Strafe ist, wo die Todesstrafe draufsteht, wo Gott auch andere Gerichte, begrenzte Gerichte drüber gibt, das ist er. Wisst ihr, und er kann problemlos, ein Herrscher in Israel, der Gott nicht die Ehre gab, innerhalb kürzester Zeit an Würmern zerfressen, sterben lassen, lässt Apostelgeschichte. Er hat das Recht und er ist gerecht. Und das muss uns klar sein. Es geht immer ums Recht. Immer ums Recht. Alles andere ist zweitrangig. Es geht um Recht. Wisst ihr, und jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt, da muss ich ja sagen, was sollen wir denn tun? Also ich sage es einmal vorab, wir werden das nachher sehen. Das Einzige, was ich tun kann, gucke, dass ich gerecht bin. Dass ich in Ordnung bin. Der Rest. Kein Einfluss. Wisst ihr, ich kann ja durch das, ich kann noch so heilig leben, kann ich nicht verhindern, dass Gott Deutschland, Europa, die westliche Welt straft. Dass vielleicht bei uns die Atombombe fallen oder die Neutronenbombe. Es gibt ja inzwischen jede Art von Bombe. Es gibt Bomben, wo zum Beispiel nur die Menschen sterben und die Gebäude alle gut sind. Da kannst du noch, ich glaube, noch 24 Stunden kannst du wieder rein, ist nichts, wie wenn nichts gewesen wäre. Die Leute sind alle tot und das Ding ist dann, da gibt es jetzt Bomben, da werden die Gebäude alle zerstört und die Menschen tut es nichts. Also es gibt verrücktes Zeugs. Gell? Sacharja 14 zum Beispiel zeigt ja, dass ab Vers 6, hier, das sind Bomben, das ist eindeutig, dass hier wohl chemische Stoffe zum Einsatz kommen, dass Menschen bei lebendigem Leib verfaulen. Mir hat jetzt Brüder wieder gesagt, es sind Neutronenbomben. Ich bin technisch nicht begabt, von daher kann ich das nicht nachvollziehen. Aber wir müssen uns bewusst sein, das hat alles mit Gott zu tun. Psalm 98, 9. Vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit. Da steht Tebel im Hebräischen. Im Griechischen heißt es Ökumene. Das heißt, die Welt, die besiedelte Welt, die Menschen, die Weltbevölkerung. Wisst ihr, und jetzt muss man sich das einfach vergegenwärtigen. Du lebst jetzt in einer Welt, wisst ihr, ich hab ein Problem. Wo ich auf die Welt gekommen bin, Anfang der 50er Jahre und dann groß geworden bin, da gab es das alles nicht, da war alles nur normal. Da gab es auch Sünde und alles, aber da war alles normal. Aber jetzt sehe ich, vor allem in den letzten 5 Jahren, wie das explodiert, dass es unvorstellbar gewesen wäre. Wenn das weiter so fortgeht wie in den letzten 5 Jahren, dann hast du Zustände, die sind vollkommen unfassbar. Und ich glaube nicht, dass Gott seine Gerechtigkeit, er sagt in Jesaja 26, 9, er wird die Erde richten, dass sie Gerechtigkeit lernen. Ich glaube nicht, dass Gott das weiter zulässt und dass er zuguckt. Weißt du, bei der Wiederkunft Jesu in Offenbarung 19, 11 erklärt die Bibel was? Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Wisst ihr, auch der Endkampf geht um die Gerechtigkeit Gottes. Warum glaubt ihr, warum Gott zum Beispiel sagt, in der Endzeit, das steht in Offenbarung 9, 20 und 21, werden vor allem, er nennt 4, eigentlich, wenn man es gar nicht sind, 5 Sünde, die massiv auftreten werden. Und wenn du jetzt genau guckst, das sind genau die Sünde, die heute hier sind. Da ist zum Beispiel eines statt Pornoia, Pornografie. Das zweite ist Okkultismus, Pharmakeia, das ist das Wort für Zauberei. Wisst ihr, du siehst, und Pharmakeia, da musst du sagen, Entschuldigung, ist doch Pharmaindustrie, ist doch Pharma. Ja, aber er sagt, das ist hier die Wurzel, weil du hast ganz viel Drogen. Das alles ist das, was die westliche Welt prägt. Und er sagt, das sind die Sünder der Endzeit, zum Beispiel Mord, Abtreibung. Gell, er sagt ganz einfach, und Okkultismus natürlich nennt er zuerst, das siehst du, und das richtet Gott. Wisst ihr, wenn jetzt die Menschheit hier was will, dass das aufhört, muss sie Buße tun. Muss sie die Gerechtigkeit Gottes suchen. Muss sie gucken, dass sie vor Gott freigesprochen wird. Wisst ihr, Gerechtigkeit ist ganz einfach. Ich muss gucken, dass ich vor Gott freigesprochen werde, weil wenn ich nicht freigesprochen werde, dann habe ich alle Gerichte des gesamten Buches Mose, das gesamte mosaische Gesetz habe ich im Hals. Dann müssen wir mal gucken, was da steht. Und das ist der Kampf auch, um den es geht. Wisst ihr, jetzt sagt der Herr Jesus uns praktisch in unserem Text was ganz Einfaches. Er sagt, diese Gerechtigkeit der Pharisäer und der Schriftgelehrten, auch die landläufige Frömmigkeit, hat nicht begriffen, wie Gott denkt. Sie hat nicht begriffen, wie der dreimal heilige Gott, der gerecht ist und gerecht richtet, wie er richtet, was er erwartet. Sie haben nicht begriffen, wie ich hier praktisch begnadigt werde, wie ich vom Gericht freigesprochen werde. Gell? Und die Menschen leben, oft auch die Gläubigen, wie wenn nichts passieren würde. Und ich sage es mal vorsichtig, sag mal, du brauchst ja kein Prophet zu sein, um zu sagen, dass so nicht mehr lange weitergehen kann. Wisst ihr, es gibt ja immer noch genügend Menschen, die irgendwann einmal aufwachen, und es gibt auch Leute, die sagen, wenn das so weitergeht, dann gibt es irgendwann einen Bürgerkrieg oder sonst was. Ich glaube, Gott gibt einfach so, wie es seinem Gericht entspricht, gibt er die Strafen. Wisst ihr, er hat ja schon lange das Gesetzbuch gegeben, 3. Mose. Da steht zum Beispiel alles drin, natürlich nicht nur 3. Mose, sondern das gesamte Gesetz. Aber im 3. Mose steht, wie er bestimmte Sünder richtet. Und ich bin tief überzeugt, da können mir die alle erzählen, und die Frommen sind ja auch völlig inzwischen verweichlicht. Mir kann man erzählen, was man will. AIDS, diese Sünde, oder die Sünde, die bei Gott ein bestimmtes Maß überschritten haben, haben bewirkt, dass er AIDS gesandt hat. AIDS ist ein Gericht. Ist ein Gericht über Sünde, über sexuelle Sünde. Hiob 9,2. Wahrhaftig, ich weiß, dass es so sich verhält. Und wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Wenn er mit ihm rechten wollte, so könnte er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Auf 1000 keine Antwort. Das muss dem Menschen klar sein. Er hat überhaupt keine Chance. Und jetzt kommt halt das Schlimme, weil wir inzwischen den Sauerteig-Effekt haben. Das heißt, immer mehr die Verderbnis bekommt. Also kommt das Gericht Gottes immer radikaler, immer schneller und immer heftiger. Er gibt uns immer mehr dahin, und jetzt gibt es bloß nur überhaupt eine Rettung, das ist die Gerechtigkeit Gottes. Ich muss also das, was Gottes seine Gerechtigkeit sagt, das muss ich haben. Ich brauche seinen Freispruch. Wenn ich den nicht habe, bin ich einfach wie alle. Da kann ich noch so recht sein. Ich kann jetzt sagen, aber ich tue doch die Sünde nicht, interessiert nicht. Die Bibel sagt, wenn du ein einziges Gebot im mosaischen Gesetz nicht hältst, steht in Jakobus 2, Vers 10, hast du alle gebrochen, alle. Und damit hast du alle Strafe am Hals. Wisst ihr, von daher ist das alles viel radikaler, wie man denkt. Gell, man ist ja inzwischen so, da man schöne Predigten will, man will gehätschelt werden, man will auferbaut werden. Ist alles okay, bin ich auch dafür. Aber es hat alles seine Zeit. Und jetzt haben wir eine Zeit, wo es halt gerade das Gegenteil ist, wo das Schwert über uns schwebt. Kennt ihr die Geschichte von der Tenne Aravnas? Wo David plötzlich der Engel des Herrn sieht, das war der Herr Jesus, mit dem Schwert, um Jerusalem zu richten. Und vielleicht wäre es gut, wenn man manchmal sehen würde, was hier passiert. Gell? Und Lukas 18,9, er sagt ja aber auch zu etlichen, die darauf vertrauten oder auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Wisst ihr, die Selbstgerechtigkeit ist ungeheuer brutal. Wisst ihr, der Mensch geht ja immer von seinem Gefühl aus und sagt, ha, ich bin doch recht, oder? Das ist doch der typische Satz von einem Schwabe. Ich bin doch recht, ich bin gerecht, heißt das auf Deutsch gesagt. Was will denn Gott mit mir? Ich tue doch nichts Unrechtes. Alles, was ich tue, ist doch in Ordnung. So denkt der Mensch. Aber er kommt gar nicht auf die Idee, dass er sagt, ja, Moment einmal, wenn die Bibel sagt, alle Menschen sind Sünder, wenn die Bibel sagt, Gott gibt alle dahin, und das siehst du. Wisst ihr, die treuesten Leute früher in den frommen Kreisen und auch im Christentum, die sind heute aufgeweicht, die kippen teilweise um. Wenn die sich von dem nicht rettet, dann werden sie von dieser Verderbnis mitgerissen, die werden aufgefressen. Das heißt, Gott gibt jetzt alles dahin. Und es rettet bloß nur die echte Gerechtigkeit Gottes, der Freispruch, den er gibt. Das heißt, ich brauche was von Gott mitten da drin, das mich rettet. Und wenn das die Leute nicht begreifen, dann haben sie letztendlich ein ganz böses Erwachen. Weil die Bibel sagt, und da sind wir einfach bei Römer 3,9, Folgeverse, es gibt keinen, der gerecht ist. Psalm 143 fängt schon an, aber Römer 3 ist eigentlich das Zentrum. Wisst ihr, und jetzt müsst ihr einfach mal sehen, wir haben doch völlig falsches Bild von Gott. Wir haben so ein Kinderbibelbild von Gott. Die Bibel geht so weit, das müsst ihr euch vorstellen, dass sie sagt, der dreimal heilige Gott ist so heilig, dass er das Böse gar nicht ansehen kann. Wenn der Jesus nicht Mensch geworden wäre, das war die einzige Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen. Der Vater im Himmel, der in dieser Lichtswelt wohnt, ist so heilig, dass er im Endeffekt das Böse nicht einmal ansehen kann. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, Jetzt haben wir das Wissen. Gott ist so heilig, dass er das Böse nicht sehen kann. Jetzt gibt er uns ein Bild. In Jesaja 64, Abvers 5. Wir sind ja, wir, allesamt geworden wie Unreine. Und alle unsere Gerechtigkeit, also alles, was wir vor Gott an Gerechtigkeit haben, unser Zustand, wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, um dich zu ergreifen. Du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns dahin gegeben in die Gewalt unserer Missetaten. Das ist schon im Alten Testament das Gericht gewesen, dass Gott sie dahin gibt. Nicht erst Römer 1,18. Gott hat immer diese Gerichtsart gehabt. Und er sagt klipp und klar, er, der das nicht sehen kann, die Sünde, er sagt, jetzt steht der Mensch vor ihm, vollkommen dreckig und befleckt von der Sünde. Man sagt, das ist das, wenn du als Mensch dich auf Gerechtigkeit berufst oder auf eigene, ich sag mal, auf die eigene Stellung, sagt er, das ist vor Gott so, dass es wie ein dreckiges, beflecktes Kleid ist. Und gleichzeitig sagt die Bibel, Gott kann es nicht einmal ansehen. Wisst ihr? Da verstehst du dann, was passiert, wenn ein Mensch wirklich Gott begegnet, als Paulus Herr Jesus begegnet, dass er zusammenbricht. Der ist ein Pharisäer, der Frömmste, der Fromme. Er bricht zusammen. Selbst Johannes, der wiedergeborene Lieblingsjünger Jesu, bricht zusammen, als er ihm begegnet. Und wir haben eine völlig falsche Vorstellung vor Gott. Er ist dreimal heilig, er ist vollkommen gerecht. Und er sieht alles, was wir, our Gerechtigkeit produziert, als Dreck. Darum sagt Paulus, Philipper 3, ich habe es als Dreck geachtet. Wisst ihr, er sagt es ja nicht rhetorisch, sondern geht hier auf den biblischen Befund. Wisst ihr, und jetzt kommt halt ein Punkt, wo du sagen musst, wenn du das alles siehst, dann ist die Aussage in unserem Text von Jesus, er sagt klipp und klar, auch seine Jünger, er sagt, hier der Jude, er sagt, eure Gerechtigkeit muss die der Pharisäer und der Schriftgelehrer, also jede theologische Richtung, bei weitem übertreffen. Und es war damals ja gar nicht möglich, die zu übertreffen. Wisst ihr, die Juden haben ja ein System gehabt, es ist gigantisch. Sie haben das mosaische Gesetz. Dann sind sie hingegangen und haben das mosaische Gesetz mit Überlieferungslehren. Also die haben es mündlich ausgelegt, das heißt Mishnah. Also wenn in der Bibel steht, die Überlieferung der Alten, ist es immer die Mishnah. Kann man heute kaufen. Da gab es jetzt später, gab es dann Leute, die haben das gesammelt, weil man zur Zeit Jesu hier gesagt hat. Ich habe ein Band daheim, der ist so dick, Mishnah. Und sie haben das wieder ausgelegt. Aber das hat ihnen nicht gereicht. Irgendwann haben sie dann Gemara, wieder die Auslegung der Auslegung, nochmal eine Auslegung gemacht. Und dann am Schluss kam der babylonische Talmud raus. Wisst ihr, kam völliger Unsinn raus, wie zum Beispiel koscher Essen. Koscher Essen ist ein Witz, Entschuldigung, wie es mal so sagt. Wisst ihr warum? Koscheres Essen bedeutet, man nimmt eine Bibelstelle, du sollst das praktisch ein junges Tier nicht in der Milch seiner Mutter kochen und aus dem draus macht man eine Speisevorschrift. Das ist völliger Unsinn. Ist auch nicht vom mosaischen Gesetz gedeckt. Das muss man ganz klar sagen, ist nicht sauber. Wisst ihr? Aber das ist doch der Mensch. Und so waren die Pharisäer und so waren die alle. Und das ist halt ihre Art, wie sie gewesen sind. Jetzt kommt Gott und sagt in Sprüche 17, 15, wer den Gottlosen gerecht spricht und wer den Gerechten vorteilt, diese sind beide dem Herrn ein Greuel. Jetzt muss man ganz genau aufpassen, was man tut, was man sagt. Wisst ihr, und es ist nicht so ganz einfach zu sagen, ja, der ist in Ordnung vor Gott, der ist doch so nett, der ist doch so lieb, der ist doch so freundlich. Das zählt vor Gott nicht. Das kann sogar sein, du reizst Gott, wenn du das über einen Menschen sagst. Wisst ihr, bei Gott zählt bloß, wie die Gerechtigkeit Gottes und er zueinander steht. Hat er die Gerechtigkeit Gottes oder hat er sie nicht? Da kann er noch so lieb, noch so freundlich, noch so nett, noch so fromm, wunderbar sein, spielt gar keine Rolle. Gell, und der sagt dann in Römer 2, Vers 12 und 13, ich lese 13, denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Aber das Gesetz kann niemand befolgen. Das Gesetz hat auch nie jemand befolgt, außer dem Herr Jesus. Er hat das vollständig gehalten. Interessant ist, wenn man ihn untersucht, dann stellt man fest, er hat nie ein Gebot des mosaischen Gesetzes gebrochen, Er hat aber die Mishnah, die Überlieferung der Menschen, immer mit Füßen getreten, regelrecht. Also er hat sie ganz gezielt auch hier, ist dagegen gegangen. Aber jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, wo man sagen muss, ja, was will denn Gott? Was will Gott? Wenn wir jetzt aufhören würden, diese ganze Sünde, die Gott reizt, die zu tun, was wäre denn? Es würde vielleicht einen Hinausschub des Gerichtes bewirken. Es würde vielleicht hier das aktive Gericht Gottes, das gar hingegeben sei in der Praxis, zurückhalten. Aber die Gerechtigkeit Gottes haben diese Leute, selbst wenn sie sich vollkommen korrekt benehmen, nicht. Du kannst also vollkommen sauber leben, alles ist vollkommen in Ordnung und du hast die Gerechtigkeit Gottes trotzdem nicht. Dann trifft dich dieses Gericht in der Regel nach deinem Tod. Also ist es dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Weil dann stellen wir fest, dass du die Gerechtigkeit Gottes nicht hattest. Dann stellen wir fest, du bist nicht im Buch des Lebens geschrieben, du hattest nicht der Geist der Sohnschaft, du bist kein Gotteskind, du bist nicht wieder geboren und damit gehst du verloren. Du kommst in die Hölle. Steht dir? Ist einfach Fakt. Lest Offenbarung 20. Wisst ihr, und jetzt sagt die Bibel was ganz einfach. Sie ist so einfach. 1. Korinther 1, Vers 30. Erinnert euch an den Anfang. In Christus. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und jetzt kommt der ganz andere Gedanke. Jetzt sagt die Bibel, der Herr Jesus ist Gottes perfekte Antwort. Er ist die Weisheit Gottes, er ist die Gerechtigkeit Gottes, in ihm ist die ganze Heiligung, in ihm ist völlige Erlösung. Es bindet Gott praktisch das Ganze an eine Person und sagt, wenn du in ihm bist, dann bist du gerecht. Wenn du in ihm bist, dann bist du weise. Wenn du in ihm bist, dann bist du heilig. Wenn du in ihm bist, dann bist du erlöst. Sobald du wieder ins Fleisch fällst, wirkt das alles nicht. Die Bibel erklärt dir an vielen anderen Stellen, man muss das im Glauben ganz aktiv annehmen, sonst passiert gar nichts. Und in Jesaja 53, im berühmten Kapitel über das Tun Jesu, sagt die Bibel in Jesaja 53, 11, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Das ist eine ganz einfache Aussage. Es geht um Sünde bei der Gerechtigkeit. Der Richter, der dreimal heilige Gott, der gerecht ist und gerecht richtet, richtet die Sünde. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, du hast nur eine Chance, diesem Gericht zu entgehen, mit jeder Sünde. Aber als Gläubiger später, du musst in ihm sein. Steht dir? Es geht immer nur um die Person Jesu. Du bist in ihm. Wenn du rausfällst aus dieser Stellung, indem du wieder im Fleisch sündigst, musst du dich reinigen lassen durch Jesu Blut, dann bist du sofort wieder in ihm. Es geht nur darum, in ihm. Lest einmal einen Monat lang nur das Neue Testament und unterstreicht nur im ganz leeren Neuen Testament in Christus und guckt einmal nur, was in Christus ist. Ihr werdet euch wundern. Die ganze Bibel redet fast nur von dieser Stellung. Und hier sagt er ganz klar, der Gerechte wird die praktisch, die in ihm sind, gerecht machen. Gell, und es ging nur darum, bei allem die Gerechtigkeit Gottes, das heißt dieses Gerichtsurteil, das er gesprochen hat, ein mosaisches Gesetz, hier praktisch einen Freispruch zu bekommen. Es ist nie um was anderes gegangen. Daniel 9, 24, da sagt die Bibel, über dein Volk, über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun und die Missetat zu sühnen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Nämlich durch den Gesalbten. Das kommt dann in Vers 25. Es heißt, der Herr Jesus führt die Gerechtigkeit herbei, die vor Gott gilt. Das heißt, er führt den Freispruch herbei. Der Herr Jesus tut etwas, wir wissen natürlich, was er getan hat, indem er alle Sünde getragen hat, indem er den Fluch der Sünde ausgelöscht hat, das mosaische Gesetz völlig bezahlt hat. Durch das ist das geschehen, hat es getan. Aber es kommt der entscheidende Punkt. Viele Gläubige glauben, du bekehrst dich wie ein Anfangsakt und jetzt ist ganz wichtig, dass du praktisch gerecht vor Gott lebst. Du hast ein neues mosaisches Gesetz. Vor Gott zählt nicht, wie ich mich benehme, sondern vor Gott zählt nur, was in Christus geschieht. Darum sagt er, alle Werke sind seit grundlegender Welt, nämlich in Christus, geschaffen. Es zählt nur, was Gott durch Christus in mir tut. Und von daher sind wir viel abhängiger vom Herrn Jesus, als wir überhaupt ahnen. Malachi 3,20 sagt, er ist die Sonne der Gerechtigkeit, die im Osten aufgeht. Wenn er mal so das Alte Testament lest, er sagt auch, er ist gekommen, nämlich um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus 3,15. Wisst ihr, da ist was ganz Gigantisches. Römer 10,4 haben wir ja gelesen. Er ist das Ende des Gesetzes. Und die Zentralstelle über jede Form der Gerechtigkeit, die gesamte Erlösung, steht in 2. Korinther 5,21. Das ist das Totale. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, das ist ganz wichtig. Er hatte keine Sünde, er kannte die Sünde nicht, er hatte nichts mit der Sünde zu tun. Er hatte keine Erbsünde, er war geboren durch den Heiligen Geist, er war gezeugt durch den Heiligen Geist, er war letztendlich ohne Erbsünde, er hat mit Adams Erbsünde nichts zu tun gehabt. Er hat den, der hier vollkommen rein war und der Sohn Gottes war, der also einen Wert gehabt, sein Blut, das gereicht hat, die ganze Menschheit zu erlösen, für uns zur Sünde gemacht. Also in dem Moment, wie er zur Sünde gemacht wird, im Kreuz vor Golgatha, alle Sünde tragen muss, außerhalb von Zeit und Raum, für die gesamte Menschheit, aller Fluch, damit wir durch das in ihm, wo? Ist ja klar, dass man genau die Stelle immer überliest, die Passage. In ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn der Gläubige in Christus ist, wiedergeboren, Gotteskind, gereinigt durch Jesu Blut und in diesem Zustand ist einfach normal vor Gott in Ordnung ist, dann ist er in Christus, dann ist die Gerechtigkeit Gottes vollkommen perfekt da, dann passiert ihm nichts Geringste. Fällt er aber heraus, indem er willentlich beginnt, in der Sünde zu leben, dann habe ich die Gerechtigkeit Gottes für diese Dinge verwirkt. Was kommt dann automatisch? Das Gericht. Und das ist der Grund, warum Gott Menschen dahin gibt. Wisst ihr, es gibt im Reich Gottes katastrophale Dinge. Da kommen die Leute zu mir und sagen, ja, wie kann das passieren? Ich könnte euch Namen sagen, ihr würdet vom Stuhl fallen, wenn ich euch Namen sage, ich sage es aber nicht. Es gibt Dinge, die soll man nicht öffentlich sagen. Zum Beispiel, wenn du einen namhaften Evangelisten hast, der auch in unseren Kreisen viele Dienste getan hat und umeinander gereist ist und ein Evangelist, der ein ganz hohes Ansehen hat. Und plötzlich stellt sich raus, er hat 10 Jahre heimlich, solange er Dienst getan hat, Ehebruch gelebt. Entschuldigung. Merkt ihr etwas? Wie kann das sein? Das ist ganz einfach. Gott gibt dich dahin und dann kommt das Gericht. Und da musst du sagen, der hatte noch Gnade, dass er noch Buße tun konnte und rauskam. Aber ich sage es einmal vorsichtig. Es kann im Reich Gottes alles passieren bei den Gläubigen. Da passieren Dinge, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich könnte euch Dinge erzählen von Geld, was im Reich Gottes passiert ist. Katastrophal. Wenn du mir gesagt hättest, der Mann wird diese Sünde begehen, hätte ich wäre auf die Barrikade gesagt, niemals wird dieser Mann diese Sünde begehen. Genau die hat er begangen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was da passiert. Wisst ihr, wenn die Gerechtigkeit Gottes nicht mein Normalzustand ist, und wie ist der Normalzustand? In ihm. Also bitte, nehmt ein leeres Neues Testament, ihr kennt aber halb sehr, aber das ist völlig egal. Und unterstreicht jedes Mal in ihm und dann lässt ihr zweites Mal und guckt, was ist in ihm. Und die Bibel sagt, nur in ihm hast du die Gerechtigkeit Gottes. Und dann kommt der nächste Punkt. Ja, was muss ich tun, dass ich in ihm bleibe? Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. In dem Zustand bist du immer in ihm. Jetzt kommen wir zu diesem Totalanspruch, den Gott hier gibt. Und Galater 2,16, man muss das einfach in aller Radikalität anerkennen, sagt Gott. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind wir ebenfalls an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird oder werden kann. Es ist völlig unmöglich. Was sagst du, Leute, die biblisch nicht in Ordnung sind? Ich habe Schwestern, die mit uns einmal zusammengearbeitet haben. Die sind immer Verführer verfallen. Und zwar bloß, weil der Verführer hingegangen ist, der hat, kam aus dem Bankwesen, hat Vermögen, hat das Vermögen alles hergegeben. Ist das Zeichen, dass ich die Gerechtigkeit Gottes habe? Jetzt glauben die dem jeden anderen Unsinn, wo er erzählt. Und der erzählt Dinge, wenn sie das glauben und tun, gehen sie verloren. Ist gar keine Frage. Das sind Gläubige. Wisst ihr, die Gerechtigkeit Gottes ist ganz einfach. Er bestimmt, was ist Gerechtigkeit. Er sagt, wie bin ich in Ordnung mit Gott. Er sagt, was passiert. Er sagt die Grenze. Er sagt, wann jemand hier rausfallen kann. Er sagt, was möglich ist. Und nicht wir. Und wenn es um die Gerechtigkeit Gottes geht, dann ist es wie ein Gesetzbuch. Und dann muss ich einfach sagen, was steht im Gesetzbuch Gottes? Hier. Mosaisches Gesetz und das Gesetz des Geistes des Lebens ist die Bibel. Und da muss ich sagen, die Arche, sagt die Bibel, wo die Gerechtigkeit Gottes ist, der einzige Zustand, wo wir vollständig die Gerechtigkeit Gottes haben, wo das unser Normalzustand ist, ist in Christus. Könnt ihr nachlesen, Hebräer 11. Noah hat es getan. Wenn du jetzt siehst, wisst ihr, das sind Bibelstellen, die liest man nicht. Man liest die und sagt, ja, ja, das ist ja so, dass da in Christus steht oder durch Glauben oder solche Dinge, da liest man einfach drüber. Und genauso ist 2. Petrus 1,1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, die, welche den Gleichen, da steht im Griechischen Isos, völlig deckungsgleichen, kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Macht etwas. Die Bibel sagt, das Kostbare und Wertvolle am Glauben ist, dass man die Gerechtigkeit versteht, dass man daran glaubt. Wisst ihr, ich habe alles durchlaufen, die ganze Entwicklung in meinem geistlichen Leben. Irgendwann kam ich an einen Punkt, der mir ernstlich überlegt, wenn ich jetzt starb, was ist? Was hast du zu bringen? Wenn der dreimal heilige Gott gerecht richtet, weiß seine Gerechtigkeit. Wisst ihr, ich bin heute so weit, dass ich, auch wenn ich vor Gott etwas erbitte, ich komme einfach und sage, sieh nicht mich an. Was sieht er, wenn er mich sieht? Dann sieht er Jesaja 64, 5. Dann sieht er ein beflecktes Kleid. Dann komme ich und sage, sieh nicht mir, sondern das kostbare und teure Blut Jesu. Ich berufe mich auf meine Stellung in Christus. Das kannst du natürlich nicht machen, wenn du in Sünde lebst. Da musst du schon in Ordnung mit Gott sein. Aber dann kommst, bitte schon Vergebung, wo du es weißt. Und dann berufst dich auf das Blut. Und dann sieht Gott nicht dich, sondern Christus, weil du in ihm bist. Und dann hört er auch deine Gebete. Und dann bist du in Ordnung mit Gott und dann überlebst du. Aber sobald du das nicht tust und selber wurstelst, passiert einfach etwas. Wisst ihr, da kommt dann im Endeffekt wie das mosaische Gesetz durch die Hintertür herein. Man glaubt dann, wenn man besonders streng ist, besonders heilig ist. Wisst ihr, da hast du Leute, die regeln sich über Dinge auf. Die sagen zum Beispiel, keine Zeitung, kein Radio, kein Fernseher, kein gar nichts. Hat am Computer mit Internet. Nun sag, Entschuldigung, wenn du das hast, hast du alles. Du brauchst gegen gar nichts mehr schießen, weil du hast alles. Du hast einen Freibrief für Okkultismus, Pornografie, Dreck, jede Form der Unterhaltung, für jede Form des sprechenden Bildes. Was willst du noch? Wenn du das den Leuten sagst, aber ich dann sage, der Höhepunkt ist, dass du es in der Hosentasche hast, dein Smartphone. Weißt du, dann merkst du, das wollen sie nicht hören. Das ist doch viel einfacher. Ich schieße gegen irgendetwas, aber dass ich es selber schon in der Hosentasche habe. Und dass es alles viel schlimmer ist, das will man nicht hören. Versteht ihr? Ich sage den Leuten immer, du musst alles wegtun, was dich vom Herrn hindert. Wisst ihr, aber die Gerechtigkeit, meine Gerechtigkeit, die basiert auf was anderem. Mein Freispruch basiert auf Jesu Blut.
Mein Freispruch passiert auf dem Herr Jesus, dass er alles getan hat. Römer 3, 23 sagt, und Paulus hat es gigantisch formuliert, sodass ein Kind es verstehen kann. Er sagt hier, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die wo ist? In Christus Jesus. Nochmal, passt auf mit in Christus, dort ist alles. Außerhalb von der Stellung ist gar nichts. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Ihn hat Gott zum Sühnopfer fordert. Da steht im Hebräischen Kaporet und im Griechischen steht Hilasterion. Und das ist immer das Gleiche, das ist der Sühnedeckel. Der Jesus ist unser Sühnedeckel. Jetzt sagt er, du musst glauben, dass das Blut auf dem Sühnedeckel für dich reicht. Du musst glauben, dass das Gerichtsurteil Gottes durch Jesu Blut vollständig Freispruch lohnt. Sagt er etwas. Du musst das glauben. Kommt jemand zu mir und sagt, ja, du musst jetzt noch den Sabbat halten, erstes Mahlzeit des Tieres. Du musst jetzt gucken, wegen Tierbild, Mahlzeichen, was du tust und nicht. Du musst sagen, Entschuldigung, ich bin frei durch Jesu Blut. Wisst ihr? Wenn an dich dein amerikanischer Prediger kommt und sagt, du kannst das Mahlzeichen des Tieres ruhig einnehmen, es passiert dir nichts, dann ist das natürlich die höchste Verführung, die es gibt. Ist ja teuflisch ohne Ende. Wer das Mahlzeichen einnimmt, sagt, die Bibel fährt in die Hölle. Das muss man ganz nüchtern sehen. Aber meine Gerechtigkeit basiert auf dem Herr Jesus, auf sein Blut. Und wer das hat, der wandelt ja dann so, dass er in Christus bleibt. Und dann tut er die Sünde gar nicht. Oder wenn einer dieser Sünde begeht, dann reinigt er sich durch Jesu Blut. Das ist der Normalzustand. Und hier ist so, dass man ganz einfach biblisch, kindlich, einfältig sich um den Herr Jesus, um sein Opfer dreht, um seine Gerechtigkeit. Und Römer 10,10 sagt zum Beispiel, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Meine Gerechtigkeit basiert darauf, dass ich glaube, dass das Blut Jesu Gottes Rechtsforderung, sein Gerichtsurteil völlig auslöscht. Also brauche ich doch nichts wie Jesu Blut, um zu sterben. Wenn ich sterbe und auf dem Sterbebett liege, muss ich nur, das ist mir klar geworden, ich habe bisher in meinem Leben nur zweimal gedacht, dass ich sterbe, zweimal. Dann bist du hier und dann kommt der entscheidende Punkt. Was ist jetzt? Und dann muss ich sagen, gut, okay, wenn du jetzt willst, dass ich nicht mehr lebe, wenn du mich holst, dann glaube ich, dass ich aufgrund von dem Blut Jesu Christi bei deinem Gerichtsurteil, bei deiner Gerechtigkeit der Freispruch habe. Ich glaube, dass ich aufgrund von dem, wenn ich die Augen aufmache, wirklich das Erste, was ich sehe, wird Jesus sein. Aus. Das ist ein ganz kindlicher Glaube, versteht ihr? Das ist aber die Gerechtigkeit Gottes, die ist in Christus. Er hat alles getan. Wisst ihr, wir bauen immer drumherum nur unsere eigene Religion. Und das haben die Pharisäer genau das Gleiche getan. Und das hat ihnen das Genick gebrochen. Der Jesus sagt nämlich, so kommt er nicht in den Himmel. Galater 5, dort steht das Gleiche. Römer 8, Vers 9 und 10, ich lese 10, das ist die Wirkung der Wiedergeburt. Wenn aber Christus in euch ist, wenn ich der Jesus aufnehme, wenn ich der Heilige Geist habe, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wisst ihr, ihr müsst euch das so vorstellen. Gottes Urteil lautet, wer Jesus aufnimmt, bekommt Leben. Wer in ihm wandelt, wandelt im Geist. Wer ihn hat, ist vor mir völlig in Ordnung und völlig gerecht. Es hängt nur von mir und dem Herrn Jesus ab, sonst vor gar nichts. Versteht ihr? Und damit reduziert sich das Ganze auf die Person Jesu und auf mich. Und dann sieht man ja in Offenbarung 7,14, sieht man hier eine Szene im Paradies. Das ist der Vorhimmel, das ist bevor dann die endgültige Auferstehung ist. Da sagt er, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes. Wisst ihr? Das Kleid der Gerechtigkeit ist dreckig bei jedem. Komme ich zu meinem Jesus, er reinigt mich, dann sieht mich Gott wie ihn. Genauso weiß, genauso rein, genauso heilig. Und dann hat mein Kleid keinen Fleck, solange ich in Christus bin. Es ist ganz einfach. Bin ich in Christus, habe ich keine Flecke, fliege ich raus aus der Stellung, beginne ich mich zu beschmutzen. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich sage es mal vorsichtig, wenn ich jetzt eine Sünde begehe, ich habe Prediger gehört, die haben gesagt, wenn ich mit meiner Frau Händel habe, es gibt jetzt Ehepaare, die sagen, sie haben noch nie Händel gehabt, dann muss ich sagen, Entschuldigung. Naja, ich kann dem Bruder, bevor es Händel gab, ist ihm ins Bett gegangen. Das kann man natürlich auch machen. Wenn du merkst, da kommt eine kleine Spannung auf, dann stehst du auf, gehst ins Bett. Noch. Geht natürlich auch. Oder Ehepaar gesagt, wir haben nur hier, wunderbar. Aber jetzt kennen wir das Ehepaar ein bisschen näher. Naja, jetzt haben wir gesehen, es ist doch ein bisschen anders. Wisst ihr? Und er hat gesagt, wenn ich jetzt mit meiner Frau Händel habe und die Entrückung ist, bin ich verloren. Das ist völliger Unsinn. Völlige Verkennung des Opfers Jesu. Solange der Jesus in mir ist und ich in ihm, bin ich gerettet und da kann ich jetzt auch eure Sünde sein. Die wird dann gereinigt durch Jesu Blut, weil ein Gläubiger, der wirklich dem Herr Jesus dient, kann nicht hier in Sünde massiv leben. Wenn das aber jetzt geschieht, bevor ich Reinigung habe, dann wird es halt im Preisgericht geregelt. Aber die Rettung ist der Herr Jesus. Und nicht, ob ich jetzt einzelne Sünde begangen habe, sonst bin ich schon wieder im mosaischen Gesetz. Wisst ihr, das ist das Verrückte. Wie die Menschen, die denken, manchmal, das kannst du dir nicht vorstellen. Und bei der Wiederkunft Jesu sagt der Herr Jesus in Offenbarung 19, 8 uns durch die Schrift, nämlich über die Gemeinde, und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden. Jesaja 64, 5, da ist kein Dreck mehr. Rein und glänzend. Und die feine Leinwand, was ist das? Das ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Wisst ihr, Gott sieht mich völlig gerecht durch Jesu Blut. Und das Wichtigste in meinem Leben ist der Herr Jesus und sein Blut. Der Rest ist egal. Alles andere sind nur Folge von dieser Beziehung. Es geht immer nur um mich, um den Herr Jesus und das Blut. Wisst ihr, und dann die Folge davon ist wieder völlige Gerechtigkeit. Die Folge davon ist Heiligung. Die Folge davon ist Vollmacht. Die Folge davon ist Dienst. Die Folge davon ist Wandel im Licht. Die Folge davon ist Wandel im Geist. Das sind alles nur Folge vom Herr Jesus und seinem Blut. Und in der Apostelgeschichte 24, 25, dass man mal sieht, was der Paulus so gepredigt hat, ist hochinteressant. Er predigt ja hier Felix Drusilla, und das waren ja ganz schöne Leute, die in der Sünde gelebt haben. Als er aber von der Gerechtigkeit, nämlich von der Gerechtigkeit Gottes und Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete, da sind sie schnell untergetaucht. Weißt du, du musst den Leuten sagen, du kannst noch so gut sein, du kannst noch so schlecht sein, spielt überhaupt keine Rolle. Du brauchst einen Freispruch, du brauchst die Gerechtigkeit Gottes, du musst zu meinem Jesus sein, Blut macht dich rein. Und dann kannst du dich von der Sünde enthalten. Und dann brauchst du keine Angst haben vor dem zukünftigen Gericht, du kannst auch sterben, du kannst sterben. Also wenn ich auf dem Sterbebett liege, habe ich nur eine einzige Hoffnung. Der Jesus hat mich gewaschen, sein Blut, und jetzt sagt die Bibel, durch das habe ich die Gerechtigkeit bekommen. Das heißt, ich kann sagen, ich bin gerecht vor Gott, weil ich gewaschen bin in Jesu Blut, aus. Wisst ihr, was denn nicht perfekt war oder schlecht war oder wo ich gesündigt habe, das wird dann wieder geregelt in Preisgericht Jesu Christi. Aber da geht keiner verloren im Preisgericht. Wenn du im Preisgericht bist, ist alles gelaufen. Aber wenn ich die Gerechtigkeit Gottes in Einzelteilen verliere und sündige, dann kann es sein, dass Gott, obwohl ich ein Gotteskind bin und gerettet bin, dass er mich in dem Einzelteil dahin gibt oder richtet. Das muss mir klar sein. Gott ist immer unbestechlich. Römer 14, 17. Denn das Recht Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Die Gerechtigkeit bringt mir der Friede Jesu, Freude im Heiligen Geist. Ich freue mich an der Erlösung, ich freue mich an Herrn Jesus. Wisst ihr, wir könnten zum Beispiel am Sonntagmorgen beim Abendmahl, könnten wir was ganz Einfaches machen. Wir könnten einfach hingehen und könnten jubeln und sagen, wir feiern heute einen Freispruch. Wir gehen aus Gleiche. Wir sind alle begnadigt, wir sind alle frei. Ging genauso. Wisst ihr, darum ist bei Waffenrüstung Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also wenn die nicht da ist, bist du ungeschützt. Helm des Heils, Heil und die Gerechtigkeit, Glaube, das Wort Gottes, zweischneidiges Schwert, die Ehrlichkeit, Linde umgürtet und dann Füße, bereit zu evangelisieren. Das ist der Normalzustand eines Gläubigen. Philipper 1,11. Da sagt die Schrift, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Christus Jesus gewirkt werden zur Ehre und zum Lob Gottes. Jesus Christus wirkt es, wisst ihr, durch diese Gerechtigkeit. Ich sage es mal ganz vereinfacht. Immer wenn ich in der richtigen Haltung Gott gegenüber bin, weil ich wirklich der Jesus als mein Herrn im Herzen, er ist mein Zentrum, ich bin gereinigt durch Jesu Blut, dann kommt alles andere automatisch. Alles automatisch. Wisst ihr, das ist das Problem. Und dann sagt die Bibel selbst, die Züchtigung, wenn Gott mich züchtigt, wenn ich jetzt also die Gerechtigkeit an manche Punkte verliere, dann gehe ich nicht verloren, sondern dann kommt was ganz anderes, dann erzieht mich Gott. Dann heißt Hebräer 12, 11, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach, wenn es rum ist, wenn ich wieder in Ordnung bin, aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Dann sagt die Bibel 2. Timotheus 3,16, die Schrift ist dazu da, dass du die Gerechtigkeit erkennst, annimmst und darin lebst. Weißt du, und jetzt können wir sagen, naja, dann ist das ja eine völlige Vereinfachung. Da muss ich ja eigentlich immer nur gucken, dass ich mit meinem Jesus in Ordnung bin und gewaschen in sein Blut. Ja, ja, ich weiß, wenn ich jetzt eine falsche Erkenntnis habe. Die Bibel sagt Paulus, kein Problem. Gott kann warten, bis du es begreifst. Wichtig ist, dass ich mit ihm in Ordnung bin, der Rest ist egal. 1. Timotheus 6,11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und vorher sagt er, Geldgier war ein Problem. Wisst ihr, sobald ich in ihm bin, wirkt diese vollkommene Erlösung völlig perfekt in meinem Leben. Und das ist, um was geht. Wisst ihr, wenn ich jetzt die falsche Erkenntnis habe, schlimm ist halt, wenn ich die falsche Erkenntnis habe bezüglich des Heils, dann kann ich sogar verloren gehen, Galater 5. Wisst ihr, wenn jetzt Leute kommen und sagen, du kannst nur gerettet werden, wenn du den Sabbat hältst, gehen die verloren. Das ist keine Frage. Weil die verlassen sich auf den Sabbat, nicht auf den Herr Jesus. Also der biblische Glaube sagt immer bloß, der Herr Jesus hat das Gerichtsurteil Gottes vollständig zur Zufriedenheit Gottes gelöst. Er ist zufriedengestellt. Das Urteil lautet Freispruch, das ist Gerechtigkeit. Und nicht, dass ich alle gleich behandle. Das ist Gerechtigkeit. Und es gibt aber Gott wieder, er behandelt alle gleich, nämlich wenn jemand Jesus aufnimmt als Erlöser und hier im Blut Jesu gewaschen wird, dann ist er gerecht aus. Wissen, das hatte die Pharisäer nicht. Jetzt passt auf, das sage ich nicht gern. Wenn ihr auf überzogene Frömmigkeit stößt, seid vorsichtig. Seid vorsichtig. Wenn ihr auf überzogene Frömmigkeit stößt. Oft ist so, dass diese überzogene Frömmigkeit die Wirklichkeit nur ein Deckmantel ist, dass man die Gerechtigkeit Jesu nicht will oder nicht hat. Also ich bin da inzwischen ganz vorsichtig. Er sagt jetzt, Paulus, in Titus 2, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Paulus ist ja unser Mentor, Vers 12. Der redet hier von der Gnade Gottes. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Welt sein. Er sagt eigentlich praktisch, immer wenn du mit dem Herr Jesus in Ordnung bist, wenn du gereinigt bist durch sein Blut, dann bist du auch hier passend. Dann wirst du das andere auch tun. Wisst ihr, jetzt kann man eigentlich sagen, so einfach kann es nicht sein. Ja, da ist aber was dran. Und dann hat man natürlich die Leute auch angeheizt mit Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und damit hat man ihnen praktisch gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und der Herr wird alles für dich sorgen. Steht es da? Nö, steht was völlig anderes. Da steht, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird er für dich sorgen. Das heißt, das wirkt nur, wenn die Gerechtigkeit Gottes da ist, wenn ich gereinigt bin, wenn ich in Ordnung bin mit Gott und Menschen, dann wird er das tun. Wisst ihr, die Stelle lässt man weg. Ist mir klar. Wisst ihr, es gibt Leute, die haben sich vollkommen Gott hingegeben, waren nicht in Ordnung mit Gott und gingen unter. Ist halt so. Und da gab es Leute, die haben sich nicht so perfekt hingegeben, waren aber in Ordnung mit Gott und haben überlebt. Ich sag's mal ganz hart. Also rein charakterlich hätte eigentlich der David untergehen müssen und nicht der Salomo. Salomo war bloß weich. Aber der David war ja, naja. Wisst ihr, und David hatte einen entscheidenden Punkt. Er hat die Gerechtigkeit Gottes begriffen, hat noch Isop, noch im Blut geschrien und hat überlebt. Offenbarung 22, 11. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, der verunreinigt sich weiter. Und der Gerechte über weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Damit sagt die Bibel doch ganz einfach, es reift alles aus. Und jetzt reift in der Endzeit etwas aus. Jetzt reifen zum Beispiel Gläubige aus, die begreifen, selbst wenn ich einen Fehler mache, selbst wenn ich nicht perfekt bin, das Wohlwollen von Gott her und meine Begnadigung und dass ich gerettet bin, hängt nur mit dem Blut Jesu zusammen und nicht mit dem anderen. Und selbst wenn ich versage und komme zu ihm, dann überlebe ich. Wissen, du triffst immer auf solche Konferenzen, triffst du immer Leute, die haben einen absoluten Perfektionismus. 4. Mose 23, 10. Wisst ihr, wenn es um ein Sterben geht, dann hört das alles auf. Dann kommt raus, was Sache ist. Und hier haben wir dann alttestamentlich schon die Zeugnisse. Wer kann den Staub Jakobs zählen und die Zahl des vierten Teiles von Israel? Meine Seele sterbe den Tod der Gerechten. Mein Ende soll dem ihren gleichen. Ja, so will ich auch sterben. Ich will sterben wie die Gerechten. Wisst ihr? Ich will nur so sterben, dass, wenn ich sterbe, dass das Urteil über mir ist, er ist ein Gerechter durch Jesu Blut, weil er in Christus ist. Und der Rest ist egal. Dann kannst du noch furchtbar versagt haben, das spielt keine Rolle. Die Frage ist nur, bist du in der Stellung in Christus, bist du in ihm in der Sekunde, wo du stirbst, dann ist alles in Ordnung. Und was nicht in Ordnung war, wird im Preisgericht Christi geregelt. Aber die entscheidende Frage ist, in ihm zu sein, alles andere ist uninteressant. Das entscheidet auch, wie es Gericht ist in deinem Leben. Jakobus 3,13 ist jetzt eine der interessanten Stellen, weil Jakobus war ein absoluter Vertreter der Gesetzesschiene von den Gläubigen damals. Er sagt hier, wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit aber von oben ist erstens rein, so dann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Die Gerechtigkeit bewirkt, dass ich geistlich handeln kann. Ich bin mit Gott in Ordnung und damit kann ich vorwärts gehen, jetzt kann ich Fehler machen. Wichtig ist nur, dass ich in Christus bin. Gereinigt durch Jesu Blut, das ist die Gerechtigkeit. Wenn er jetzt mit dem Gedankengang nochmal reingeht, dann kannst du hier bei Matthäus 5, die Pharisäer, ganz klar sagen, ihr Pharisäer, ihr könnt treiben, was ihr wollt. Ihr könnt das mosaische Gesetz perfekt halten, ihr könnt perfekt die Mischna halten, ihr könnt tun, was ihr wollt. Wenn ihr nicht in Christus seid, dann seid ihr verloren. Ihr kommt nur in den Himmel durch die Gerechtigkeit Gottes und die ist in Christus Jesus. Das heißt, Gott wird nur gucken am Schluss, was hier Sache ist. Wisst ihr, ich bin mir vollkommen bewusst, wenn es um die Entrückung geht, die Entrückung ist das Einfachste von der Welt. Bei der Entrückung wird Gott praktisch nur der Heilige Geist zurückziehen in den Himmel. Alle, die in Christus sind, haben der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft und die sind alle weg. Der braucht gar nicht raussuchen, wer würdig ist. Er zieht einfach der Heilige Geist zurück. Alle, in denen der Geist der Sohnschaft ist, die in Christus sind, sind dann beim Herr Jesus. Das Einfachste von der Welt. Und genauso bezüglich meiner Stellung zu Gott, es spielt immer nur eine Rolle, bin ich in Christus? Und wenn ich in Christus bin, wie lebe ich in Christus? Wandle ich im Geist? Lebe ich im Geist, dass ich dauernd gereinigt bin? dann ist auch kein Gericht, dann ist auch kein Dahin gegeben. Laufe ich aus der Schule, kann sagen, Gott, gib mich dahin. Solange ich aber in Christus bin, bin ich trotzdem sicher. Wisst ihr, von daher muss ich sagen, Entschuldigung, früher hatte ich Komplexe, wenn ich auf einen ganz strengen Gläubiger traf, der ganz heilig war. Ich glaube, Großteil schon gar nicht mehr. Sondern ich sehe es völlig anders. Ich frage die Leute oder rede dann mit denen und sage, weißt du, ich habe nur einen Trumpf in meinem Leben. Ich habe nichts zu bringen. Ich habe bloß einen Trumpf. Das Blut Jesu. Ich sage oft die Leute, wie Gott diese Chaotentruppe von Gemeinde durchbringt, das ist für mich das größte Wunder. Entschuldigung, der etwas lockere Ausspruch, aber wisst ihr, wie Gott mit denen Leute zurechtkommt, aber es ist mir klar, durch Jesu Blut. In dem Moment, wie der Vater aus Blut sieht, geht das Gericht vorüber. Kein dahin gegeben sei. Und von daher ist für mich nur noch ein entscheidender Punkt. Ich muss in Ordnung sein mit Gott durch Jesu Blut und dann bin ich gerecht. Gerecht heißt freigesprochen. Freispruch. Das Wohlwollen Gottes ist auf mir. Und dann kannst du Gott dienen. Und dann kannst du überleben. Und dann wirst du durchkommen, inklusive deiner Familie. Da wirst du durchkommen. Der Herr bringt dich durch, wenn du in ihm bist. Ich möchte beten. Ja, Jesus, was für eine Herrlichkeit hast du geschaffen mit diesem großen, kostbaren und teuren Opfer, das du gebracht hast, als du uns mit deinem kostbaren und teuren Blut gewaschen hast. Du hast uns in einem Geist zu einem Leib getauft, du hast uns in dich hineinversetzt, wir sind in dir. Und in dir ist die vollkommene Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Du wurdest der Sünde gemacht, auf dass die Gerechtigkeit Gottes bei uns da ist. Und wir sind völlig freigesprochen. Jetzt hilft, dass wir einfach im Lichte wandelt, wie du im Lichte bist, dass diese Gerechtigkeit sich in allen Ebenen auswirkt, dass wir an keinem Punkt dahingegeben sind, sondern dir treu dienen. Hilf uns auch, den Ungläubigen das richtig zu sagen, nicht ein neues Gesetz aufzubauen, wenn du die Sünde lässt, wenn du das lässt, sondern ihnen ganz klar zu sagen, du brauchst nur den Freispruch von Gott, du musst seiner Gerechtigkeit entsprechen. Er muss dich im Gerichtsurteil freisprechen, das tut er bloß durch den Herr Jesus, durch sein Blut. Gib uns einfach Gnade, es zu erkennen in der Tiefe. Und dann kommt auch die Dankbarkeit dir und dem Vater gegenüber. Amen.